Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de gibt es jetzt wieder den Rückblick auf die Premier League, auf Spieltag 24. Der stand unter der Woche an und Liverpool hat sich trotz alles andere als berauschender Leistung da wieder zu einem Sieg gemogelt. Beim FC Arsenal, da bäumte sich einer auf, der eigentlich schon fast weg war. Und bei Manchester United hat man aktuell nicht viel zu feiern, redet sich die Situation aber mit Blick auf einige Statistiken schön. Es war also einiges los wieder an Spieltag 24 und wir zeichnen die interessantesten Geschichten rund um diesen Spieltag jetzt wieder aus mit den 90 Plus Awards und in der Jury sitzen wie immer Malte Asmus und unser 90 Plus Experte Chris McCarthy.
Hallo.
Und wir fangen mal mit dem FC Liverpool an und der kriegt von dir den Team der Matchwinner Award für diesen ja doch sehr mühevollen 2:1 Sieg bei den Wolverhampton Wanderers.
Genau so ist es und Liverpool ja war mal wieder so eines dieser Spiele, die sie schon öfters hatten dieser Saison und ich hatte auch gerade dazu eine interessante Diskussion auf Twitter, dass Liverpool diese Saison einfach dieses gewisse Spielglück auch hat, ist keine Kritik an der Mannschaft, aber ich denke, das war eines dieser Spiele, das diesen Eindruck auch wieder bestätigt, denn Wolverhampton hatte durchaus gute Gelegenheiten, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen.
Ist ja auch so ein bisschen Klagen auf hohem Niveau. Ich meine, die liegen 15 Punkte vor Manchester City in der Tabelle, haben sogar noch ein Spiel weniger. Also im Grunde müssen sie ja eigentlich auch gar nicht jedes Spiel dann so berauschend gewinnen. Sie gewinnen ja trotzdem. Aber ist das auch im Gedanken schon irgendwo so drin bei Liverpool, dass sie sich vielleicht auch schon zu sicher fühlen und deshalb so Spiele wie gegen Wolverhampton eben auch nicht so richtig angehen? Wie hast du es gestern gesehen?
Das würde ich nicht sagen. Also ich sehe da Klopp als einen hervorragenden Motivator und gerade auf mentaler Ebene einen überragenden Trainer. Der lässt da gar nicht zu, dass Liverpool da ein bisschen einen Fuß vom Gas nimmt oder so. Man könnte das auch anders deuten und zwar, dass Wolverhampton einfach eine verdammt gute Mannschaft ist. Und das hat man nicht nur gegen Liverpool gesehen, das sieht man öfter in der Saison. Das sieht man vor allem gegen Top-6-Gegner eben, weil diese geordnete, strukturierte und disziplinierte Spielweise einfach sehr schwer zu knacken ist, gerade für Mannschaften wie Liverpool. Und dementsprechend kann man das auch einfach positiv drehen, dass Liverpool diese gewisse Siegermentalität, auch wenn dieser Ausdruck ein bisschen ausgelutscht ist, aber das hat Liverpool nun mal. Und dieser Glaube, dass man trotzdem ein Spiel gewinnen wird, auch wenn man vielleicht nicht den besten Tag erwischt hat. Und das ist auch eine sehr große Qualität. Und dann kommt natürlich noch die Qualität dazu, die wir in diesem Award thematisieren.
Ganz genau, nämlich die Kaderqualität, die Qualität der einzelnen Spieler. Und wir haben es ja gesagt, Team der Matchwinner Award, der ging an Liverpool und Matchwinner war Roberto Firmino.
Genau, und das war gerade in der zweiten Halbzeit, als Liverpool wirklich nicht am Drücker war. Wolverhampton war eine kurze Phase vielleicht sogar näher am 2:1 als Liverpool am 2:1. Und insgesamt war es eher ein ausgeglichenes Spiel, also ein Unentschieden wäre für mich okay gewesen. Aber dann kommt eben diese Qualität dazu, diese Matchwinner-Qualität. Und das kann man jetzt gar nicht unbedingt in Statistiken bemessen. Wenn man sich einfach mal die Spiele dieser Saison anschaut, da sieht man, dass Liverpool jedes Spiel oder in jedem engen Spiel einen Matchwinner hat, der einfach hervortritt und jetzt einfach die Sache an sich nimmt. Das ist manchmal Virgil van Dijk, ob mit Defensivaktion oder durch ein Kopfballtor. Das ist ein Sadio Mané, das ist ein Mo Salah. Und jetzt eben gegen die Wolves war es Roberto Firmino, der sowieso in einer tollen Verfassung ist, der dann einfach 6 Minuten vor Schluss mit einem tollen Abschluss das 2:1 erzielt und eben diese Rolle des Matchwinners in diesem Spiel bekleidete.
Brutale Effizienz und Konstanz bescheinigst du Liverpool. Fällst da schon fast in den Jürgen Klopp-Duktus rein?
Ja, es ist nicht anders zu sagen. Und wie gesagt, das, was ich eingangs angesprochen hatte, Liverpool ist einfach gnadenlos effizient. Und das bestätigt dann nun mal auch die Statistik. Das ist vor allem der visuelle Eindruck, denn Wolverhampton hatte gute Chancen, die gehen dann nicht rein. Liverpool dagegen macht seine Chancen rein. Und das geht schon die ganze Saison so. Das ist eine große Qualität von Liverpool, diese gnadenlose Effizienz und auch diese Konstanz. Und ich bin mal gespannt, wie lange das hält, denn Liverpool ist da sehr, sehr, sehr effizient in dieser Saison. und für gewöhnlich kann man das nicht sehr lange aufrechterhalten. Es ist schon jetzt sehr lange, ehrlich gesagt.
Es ist ja vor allen Dingen so, dass sie so ein Polster haben, dadurch, dass es ihnen so oft schon gelungen ist, was ja eigentlich reichen sollte, um den Meistertitel einzufahren. Ich glaube, das steht auch überhaupt nicht mehr in Frage.
Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, wenn ich das hervorhebe, dass Liverpool übereffizient ist. Das heißt nicht, dass Liverpool nicht zu Recht da oben steht, gar keine Frage. Es geht einfach nur darum, dass man vielleicht ein paar Punkte weniger auf dem Konto hätte, wenn man eine normale Effizienz an den Tag legen würde. Dann wäre Liverpool immer noch die beste Mannschaft der Liga, zu Recht da oben und mit einem ordentlichen Puffer Tabellenerster. Und das ist einfach eine überragende Saison, die Liverpool spielt. Das ist ein ganz großer Verdienst an Jürgen Klopp und auch an die Kaderzusammenstellung. Liverpool ist und bleibt das Maß der Dinge und alles andere, was man daran jetzt kritisieren mag, das ist Meckern auf hohem Niveau und es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, dass Liverpool einfach eine verdammt gute Saison spielt.
Andere Vereine haben da viel größere Probleme, so zum Beispiel der FC Arsenal, um den geht's jetzt gleich nach dem 2:2 gegen Chelsea vom 23. Spieltag. Arsenal 37 Punkte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hinter Liverpool in der Tabelle auf Platz 10, am Ende gegen Chelsea mit einem 2:2, weil es da auch einen Matchwinner gab, aber das können wir nicht so als Matchwinner letztlich darstellen, weil es eine andere Geschichte ist, die bei Granit Xhaka im Mittelpunkt steht, nämlich da ist es schon der Phönix aus der Asche Award, so hast du ihn genannt, weil der ja eigentlich gedanklich und auch, wenn man die Fans gefragt hätte, soll der weg? Ja, hätten sie gesagt. Also der war eigentlich ja gedanklich schon in Berlin und mit einem Fuß sicherlich schon im Flieger.
So war es und es ist dann auch ein großer Verdienst an Mikel Arteta, dass er Xhaka von einem Wechselkandidaten zu einem Leistungsträger verwandelt hat mittlerweile. Xhaka, um da kurz zurückzublicken, hatte sich, als es bei Arsenal wirklich sehr, sehr schlecht lief, ein bisschen mit den Fans angelegt, wurde ausgepfiffen, hat daraufhin ein paar Gesten Richtung Tribüne getätigt und es waren auch ein paar unschöne Worte von den Lippen abzulesen. Daraufhin wurde ihm die Kapitänsbinde abgenommen, er war ein bisschen außen vor und kam dann irgendwann wieder zurück in die Mannschaft, aber er schien sich auch schon längst dazu entschieden zu haben, die Flucht anzutreten nach Berlin, einfach um diesen Tapetenwechsel zu haben und ist auch verständlich, wenn man sieht, was ab und zu da unter seinen Instagram-Beiträgen stand, ist natürlich ein sehr, sehr großer Druck für einen Menschen, nicht nur für einen Fußballer und umso beachtlicher ist es, wie Granit Xhaka jetzt unter Arteta wieder aufblüht und da war dieses Spiel gegen Chelsea der beste Beweis dafür.
Ist es die Ansprache des Trainers, die dann dazu geführt hat, dass er vielleicht auch selber umgedacht hat?
Sagen wir es mal so, ich denke, dass Granit Xhaka ein sehr guter Fußballer ist, der einfach immer wieder diese Fehler hat und auch ein sehr emotionaler Spieler ist, deswegen ist überhaupt diese Verbindung zu den Fans so ein bisschen zerbrochen. Und er ist sehr emotional. Und da hat, glaube ich, Arteta wirklich Wunder vollbracht. Er sagte vor kurzem, natürlich variierten seine Gedanken nach den Vorfällen, aber ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass hier der Ort ist, wo er spielen soll. Ich habe versucht, ihm die Möglichkeit zu geben, wieder Spaß am Fußballspielen zu geben. Und wenn man so die letzten Kommentare von Arteta liest, dann scheint er sehr einfühlsam auf Arteta auf Xhaka zugegangen zu sein. Und Xhaka hat das wirklich gebraucht nach der Kritik, die auf ihn reinprasselte und das war teilweise total überzogene Kritik und jetzt merkt man, wie Xhaka wieder selbstbewusst wird, wie er wirklich wieder Spaß am Fußballspielen hat und der beste Beweis dafür war eben gegen Chelsea, als er eine überragende Leistung bot und das auf fremder Position.
Er hat gekämpft, er hat gerackert, er hat die Mitspieler angewiesen und dadurch insgesamt diesen zweimaligen Rückstand, den die Gunners da ja hatten gegen die Blues, dann mitgedreht. Erklär nochmal das mit der fremden Position. Wo hat Arteta ihn eingesetzt?
Also er war wie immer im defensiven Mittelfeld eingesetzt und dann gab es eben wieder eine typische Situation für den FC Arsenal in dieser Saison. Ein eklatanter Rückpass von Mustafi auf Leno, viel zu kurz und dann versuchte David Luiz die Sache auszubügeln, allerdings etwas zu hart im Strafraum, gab Elfmeter und rote Karte für Luiz. Und daraufhin wurde dann Xhaka in die Innenverteidigung gestellt und ist natürlich für ihn eine ungewohnte Position. Aber wie gesagt, er bot da eine überragende Leistung, warf sich in jeden Schuss oder Zweikampf, war der absolute Kapitän auf dem Platz und das ohne Kapitänsbinde mittlerweile. Und da sah man einfach eine gewisse Mentalität, dass ihm egal ist, wo er eingesetzt wird, egal ist, was bisher passiert ist. Er hat sich zurückgekämpft und überzeugt dort, wo er gebraucht wird. Und das ist, wie gesagt, ein ganz großes Kompliment auch an Arteta. Und plötzlich scheint Xhaka bei Arsenal wieder eine Zukunft zu haben. Und wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, nicht nur gegen Chelsea, dann ist das für den Club auf jeden Fall eine Bereicherung.
Xhaka hat eine Zukunft bei den Gunners, Ole Gunnar Solskjaer vor allen Dingen eine Vergangenheit bei Manchester United. Aber ob der auch eine Zukunft hat, das steht in den Sternen, auch wenn das Board ihm erstmal wieder ja das Vertrauen ausgesprochen hat, trotz dieser 0-2 Niederlage zu Hause gegen Burnley. Man redet sich bei United gerade so die Situation, die ist ja alles andere als gut, Platz 5, 34 Punkte, ja gut, internationale Plätze im Visier, aber ist ja trotzdem nicht das, was United eigentlich haben will. Man redet sich die Situation so ein bisschen schön mit der Expected Goal Statistik.
Ja, das haben einige auf Twitter getan, ein paar United-Fans. Natürlich eher die Unterzahl, aber ich bin nur darauf aufmerksam geworden, denn das Spiel gegen Burnley, es war eine unglückliche Heimniederlage gegen Burnley, keine Frage. Burnley war da wirklich übereffizient, hat aus 4-5 Versuchen 2 Tore gemacht und eins davon, das schießt Jay Rodriguez nie wieder so mit seinem linken Fuß in den Winkel gehämmert. Und wie gesagt, da war Burnley schon etwas glücklich, dass man da 2 Tore schoss und United 0. Nach Expected Goals hätte United sogar 1,31 Expected Goals und Burnley nur 0,72. Heißt also, United hätte 1,3 Tore laut Statistik schießen müssen, erzielte aber 0 und Burnley machte aus 0,7 2 Tore. Ja, United dominierte das Spiel, führte auch in dieser Statistik an, hatte auch 72% Ballbesitz. Aber warum XG in diesem Beispiel jetzt wirklich sehr trügerisch ist, wenn man sich genau die Statistik anschaut, dann sieht man, dass United 24 Schussversuche hatte, also relativ viel. Und dann nur auf 1,3 Expected Goals zu kommen, ist dann etwas wenig. Und da sieht man nämlich, dass keine Schussgelegenheit eine höhere Torwahrscheinlichkeit als 0,15 Expected Goals hatte. Und das ist sehr, sehr wenig. Sprich, zusammen addiert kommt man auf 1,3. Aber wenn man sich die einzelnen Chancen ansieht, dann sieht man, dass United oft aufs Tor schoss, allerdings in sehr schlechten Positionen und Situationen.
Und das fällt natürlich dann wieder auf den Trainer zurück, denn die Torchancen rauszuspielen, das ist ja auch dann eine Sache des Matchplans. Das hängt davon natürlich elementar ab und deshalb heißt dieser Award natürlich auch trügerischer XG-Award. Aber um bei Solskjaer nochmal zu bleiben, man hat ihm das Vertrauen jetzt ausgesprochen, aber aufgrund dieser Tatsache und wenn man dann auch mal die Statistiken sich anguckt, 36 Tore geschossen, 29 kassiert, das ist ein ziemlich mieser bzw. durchschnittlicher Wert in der Premier League. Ist Solskjaer denn noch der Richtige? Goldskier, auch ein schöner Name.
Ja. Nee, ich meine, über Solskjaer haben wir schon oft geredet und ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich von ihm als Trainer nie wirklich überzeugt war. Und das bestätigt so ein bisschen momentan auch so ein Spiel. Das ganz große Problem von United unter Solskjaer ist, dass man wirklich keine klare Identität hat. Es gibt keine klare Spielphilosophie. Man weiß nicht genau, was United eigentlich machen will. Es gibt keinen klaren Plan. Und all das bezieht sich vor allem auf die Offensive. Kaschiert wurde das natürlich in Spielen gegen die ganz Großen, gegen City, gegen Liverpool, da zeigte United gute Leistungen, aber der Hauptgrund dafür ist, dass man da wirklich kein offensives Konzept brauchte, sondern sich vor allem auf Konterfußball konzentrierte und da hat man natürlich mit Martial, mit Rashford gute Spieler in den Reihen, die das gut umsetzen können, aber sobald United am Drücker sein muss und das sollte eine Mannschaft mit den Ambitionen von United natürlich öfter sein, haben sie Probleme und Solskjaer muss einen Weg finden, dass seine Offensive zu besseren, aussichtsreicheren Abschlüssen kommt. Aber wie gesagt, die bisherigen Leistungen, das letzte Jahr unter Solskjaer gibt da kaum Hoffnung auf Besserung und man hat so langsam die Zweifel daran, ob Solskjaer da so wirklich in der Lage ist, United dahingehend auf die richtige Spur zu führen.
Der Expected Solskjaer rausschmiss, also irgendwann, vielleicht wird er in die Tat umgesetzt. Kommen wir zum nächsten Award. Verteidigung ist der beste Angriff Award für Newcastle nach dem 2-2 gegen Everton.
Ja, 93. Minute, also dritte Minute der Nachspielzeit. Es sind insgesamt 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt und Everton führt 2-0 gegen Newcastle, das auch noch hoch verdient. Und man würde dann natürlich meinen, das wird schon irgendwie, die letzte Minute wird schon irgendwie überstanden werden. Doch dann kam eben diese Verteidigung von Newcastle mal wieder zur Geltung. Binnen 102 Sekunden schoss Newcastle 2 Tore, beide durch Innenverteidiger Florian Lejeune und setzte dadurch einen interessanten Trend fort, den Newcastle in dieser Saison so auszeichnet.
Erklär ihn, bitte.
Ja, also Verteidigung ist der beste Angriff. Ich selbst tue mir schwer, das so über die Lippen zu bringen, weil es eben falsch ist. Aber diese zwei Tore waren jetzt bereits das 11. und das 12. Tor in dieser Saison, das Newcastle durch Verteidiger erzielte. Und das ist schon ziemlich auffällig. Und das sind ganze 4 Treffer mehr als jede andere Mannschaft durch die Abwehrspieler erzielte. Und das ist dann schon ziemlich seltsam fast schon bei Newcastle. Und noch einen draufzusetzen, war jetzt auch die zweite Woche in Folge, dass Newcastle durch Tore der Verteidigung in der Nachspielzeit noch Punkte sicherte. Letzte Woche war das Isaac Hayden mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Chelsea. Also wenn sich Newcastle in dieser Saison auf eines verlassen kann, dann ist es auf die Verteidigung.
Dabei sagt man doch immer, die Offensive gewinnt Spiele und die Verteidigung Championships, also Meisterschaften. In diesem Fall ist es bei denen offensichtlich ein bisschen anders, obwohl es ja am Ende dann auch keinen Sieg gab gegen Everton, sondern ein 2:2, aber fühlte sich so ein bisschen wie ein Sieg an. Aber diesen Florian Lejeune, da können wir nochmal drauf gucken, das ist ja ein wirklicher Killer. Also zumindest jetzt, was das Toreschießen angeht, aber der hat offensichtlich auch so killermäßige Gedanken. Der hat sich unter der Woche geäußert über die Art und Weise, wie man eine Leiche entsorgen kann. Wie kam es denn dazu?
Natürlich redet man jetzt in erster Linie von Florian Lejeune. Der sagte nämlich, ich würde die Leiche in den Kofferraum stecken, zum Meer fahren, auf ein Boot tragen und dann im Meer mit Gewichten versenken. Eine krasse Aussage, aber ich frage mich ehrlich, warum überhaupt so eine Frage an ihn gestellt wird. Denn die erschien scheinbar im Magazin von Newcastle United und dementsprechend kann man Lejeune jetzt keinen großen Vorwurf machen. Er hat sich lediglich eine pragmatische Antwort zurechtgelegt.
Er wurde gefragt und dann hat er eben mal geantwortet. Auf jeden Fall etwas, was für Aufsehen sorgt und was natürlich auch das ein oder andere Fragezeichen dann bei uns hervorruft. Mal gucken, vielleicht wird das alles noch ein bisschen weiter ausformuliert. Vielleicht hört man da noch ein bisschen mehr von.
Hoffentlich nicht zu viel.
Das stimmt. Vor allen Dingen hoffentlich verplappert er sich da nicht zu doll. Man weiß ja nicht, was da wirklich los war.
Eben.
Gucken wir auf Manchester City. Auch die hatten natürlich einen Einsatz, haben gewonnen mit 1:0 bei Sheffield United. Das ist nicht besonders viel, aber einer fiel auf, Kevin De Bruyne, und der kriegt einen Award, nämlich den Konstanter Assist-König Award.
Genau, es war nämlich seine Vorlage, die letztendlich diesen Sheffield-Abwehrblock überlistete. Zum 1:0 erlegte auf Aguero vor, der verwandelte, und das Beachtenswerte daran war, dass es bereits der 15. Assist für Kevin De Bruyne war in dieser Saison, und er ist einfach dieser Assist-König. Klar, es gab Spieler in der Premier League, die insgesamt natürlich viel mehr Assists auf dem Konto haben, beispielsweise Ryan Giggs mit 162. De Bruyne hat da in Anführungszeichen erst 63, ist aber auch erst 28 Jahre alt. Und es gibt auch Spieler, die in einer Saison mehr Assists hatten. Thierry Henry hatte mal 20. Aber diese Marke scheint jetzt immerhin etwas zu wackeln. Aber das Beachtenswerte an De Bruyne ist eben diese Konstanz, denn es war jetzt bereits das dritte Jahr in der Premier League, in dem Kevin De Bruyne 15 Vorlagen tätigt, und das ist bisher noch keinem in der Premier League gelungen. Und wenn wir dann noch ganz kurz auf die letzte Saison schauen, wo De Bruyne wirklich sehr oft und sehr lange ausfiel, dann wären es jetzt vielleicht sogar 4 Jahre in Folge, dass er da diese 15 Assist-Marke knackt.
An ihm liegt es nicht, dass City so weit hinter Liverpool hinterherhält.
Nein, auf keinen Fall. Also da gibt es einige Gründe. Der größte Grund ist wahrscheinlich auch diese Fehlbesetzung der Innenverteidigung, dass man nach dem langen Ausfall von Laporte, der übrigens jetzt seinen Comeback gab gegen Sheffield, ziemlich dünn besetzt war und deswegen auch sehr, sehr viel unnötige Gegentore kassierte. Dann hatte man auch noch ein bisschen Pech im Abschluss, beziehungsweise eben nicht eine Effizienz des FC Liverpool. Und dann hat man natürlich noch mit dem FC Liverpool einfach diesen konstanten Kontrahenten. Und so gibt es natürlich einige Gründe, die da zusammenspielen, warum City in diesem Jahr nicht den Titel verteidigen wird.
Und ist das auch ein Grund, warum möglicherweise Pep Guardiola am Ende der Saison dann aufhören wird? Wie würdest du es einschätzen? Hört er auf? Macht er vielleicht noch weiter, weil er sieht, okay, es gibt da noch eine Aufgabe neben der Champions League, die er ja noch gewinnen möchte, dann vielleicht auch Liverpool wieder Paroli zu bieten? Oder ist das was Pep jetzt nicht unbedingt reizt?
Doch, ich denke schon, und ich denke auch, dass er weitermachen wird. Wie es nach der kommenden Saison aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke, die nächste Saison wird Pep Guardiola auf jeden Fall noch an der Seitenlinie stehen, und man muss dazu auch wirklich sagen, an Guardiola liegt's nicht. Ja, er hat einen guten Kader, aber wenn man sich ihn genau anschaut, ist er, wie gesagt, an manchen Stellen etwas zu dünn besetzt. Da muss man wirklich eher die Vereinsführung hinterfragen, die Direktoren hinterfragen, was man sich da bei den letzten Transferfenstern dachte. Offensive natürlich überragend besetzt, und umso weiter man nach hinten schaut, natürlich abgesehen vom Torhüter, umso schwächer wird's. Und das kann dann selbst ein Pep Guardiola nicht ausbügeln.
Vielleicht kommt er dann ja in der nächsten Saison nach Spieltag 10 dann zu dem Entschluss, ich höre auf bei City und werde Nachfolger von Hansi Flick bei Bayern München.
Das glaube ich nicht.
Werden wir alles sehen. Er würde auf jeden Fall für viele Fans wie gerufen kommen und das bringt uns zum nächsten Award. Wie gerufen Award, den gibt es nämlich für Norwich.
Für Tottenham.
Genau.
Etwas kompliziert. Genau, Harry Kane fällt bekanntlich langfristig aus und dass Tottenham damit Probleme haben würde, das zu kompensieren, war natürlich absehbar. Er ist der torgefährliche Talisman der Truppe und alleine die Zahlen zeigen, dass letzten 6 Spiele ohne Harry Kane konnte Tottenham allesamt nicht gewinnen. In 4 davon blieb man sogar ohne Torerfolg. Und da kam natürlich Norwich mit der schlechtesten Defensive der Liga gerade gelegen. Die Spurs gewannen 2-1, Dele Alli und Heung-min Son erzielten die beiden Treffer. Und das waren dann zugleich auch die ersten 2 Treffer des Kalenderjahres 2020 und auch der erste Sieg. Und daher kam der Aufbaugegner, in diesem Fall Norwich, wie gerufen für die Spurs.
Und auch das bringt uns fast mit einer perfekten Überleitung zum nächsten Award, denn das war ein Befreiungsschlag. Irgendwo kann man das schon wirklich so nennen. Und
genau.
Der Befreiungsschlag-Award, der geht aber nicht an die Mannschaft, sondern geht an Bournemouth.
Genau, denn auch Bournemouth war nicht in der besten Verfassung. Im Gegenteil, 10 Niederlagen aus den letzten 12 Spielen und kein einziges Tor in den letzten 4. Und so waren die Cherries letztendlich auch im Abstiegskampf endlich angelangt. Und gegen Brighton gelang eben dieser Befreiungsschlag nach dieser Horrorserie. Die Cherries gewannen hochverdient mit 3-1, lieferten wirklich eine sehr gute Partie ab. Und da konnte man dann gleich ein paar Negativserien beenden. Natürlich der erste Sieg jetzt seit November 2019, die ersten Tore seit Weihnachten und auch für den eigentlichen Top-Torjäger von Bournemouth war es der erste Treffer seit September 2019 für Callum Wilson. Und da wird man dann an der Südküste hoffen, dass das jetzt wirklich ein Befreiungsschlag war und Bournemouth jetzt endlich wieder in die richtige Richtung geht.
Sie müssen ja ein bisschen was tun, stehen auf Platz 18, punktgleich mit dem 17. Also das rettende Ufer ist noch in Sichtweite, aber dieser Sieg nach 4 Niederlagen in Folge, das ist natürlich schon was. Wie glaubst du, wird die Entwicklung da weitergehen? Ist das was, worauf sie aufbauen können? Wird das dann auch entsprechend sich in weiteren Siegen dann ummünzen? Nächster Gegner ist ja zu Hause Aston Villa.
Ich denke ja, Bournemouth hatte auch wirklich einen guten Saisonstart gehabt und hat natürlich einen sehr guten Trainer in Eddie Howe. Bournemouth hatte ein bisschen Probleme, ein bisschen Pech auch zwischendurch während dieser Negativserie und dann spielt natürlich auch der Kopf eine Rolle, wenn man so viele Spiele hintereinander verliert, aber Bournemouth hat die spielerische Qualität, hat die Qualität auf der Trainerbank und ich denke, dass man da unten auf jeden Fall rauskommen wird.
Also, das werden wir natürlich verfolgen hier bei 90 Plus und eher auf meinsportpodcast.de, wenn wir dann wieder über die Premier League sprechen und weitere Awards vergeben. Das waren die Awards zum 23. Spieltag. Mehr davon dann natürlich, nachdem ja die Premier League dann eine kurze Pause eingelegt hat, weil jetzt der Pokal erstmal wieder ansteigt. Aber dann Anfang Februar geht's ja schon weiter mit Spieltag 24. Da sind wir dann für euch wieder da, beziehungsweise mit dem nächsten Spieltag. Es ist ja schon der 25. sogar, ne? Das ist ja alles ein bisschen verdreht. Weil Liverpool und West Ham ja noch ein Spiel weniger haben zum Beispiel.
Genau.
Und da sind wir für euch da, hier auf meinsportpodcast.de bei 90 Plus on Air.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Nimmt sich, was man will,
dann
wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20:15 Uhr bei RTL 2.